Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers. Beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 1, Analphase. Erstes Kapitel. Der Engel schwebte über die weiten Kontinente und unendlichen Meere. Wieder auf der Suche nach einem ihm zum Schutze anbefohlen war er. Seit nunmehr 464 Jahren zog er still und in immerwährender Gleichmäßigkeit seine Bahn. Auch er gehörte zum Chor der himmlischen Herrscharen. Obwohl sie allesamt dem Herrn unterstellt waren, besaßen sie doch eine große Ermessensfreiheit. Diese Boten Gottes wurden nie älter und lebten ewig. Sie wurden nicht geboren, sondern waren schon seit unendlichen Zeiten existent. Weder weiblich noch männlich waren sie, sondern übernatürliche, geschlechtslose Wesen. Sie brauchten keine Luft und keine Liebe. Keine Namen besaßen sie. Nur die Manager unter den Engeln hatten solche. Da gab es die übermächtige Dreifaltigkeit der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael. Das waren die Chefs. Weiterhin gab es die sechsflügeligen Cherubim und die vierflügeligen Seraphim. Obwohl sie mehr Schwingen hatten und aufgrund dessen schneller hätten fliegen können als die gewöhnlichen Engel, waren sie doch nur dazu da, am Throne Gottes zu stehen und den Herrn immerfort zu lobpreisen. In der himmlischen Hierarchie standen sie unmittelbar unter der Dreiheit der Erzengel und waren diesen fast ebenbürtig. Luzifer, der ehemalige Bote Gottes, der einst strahlendste aller Engel, war entlassen worden, weil er angefangen hatte selbstständig zu denken. Aber auch er musste sich dem ewigen Gesetz beugen, das da lautete, dass der Hochmut vor dem Fall käme. Er leitete jetzt seine eigene Entsorgungsfabrik. Der armen Seelen, die eine Todsünde begangen hatten und diese nicht mehr rechtzeitig bereuen konnten, nahm er sich an. Anfänglich heizte er die satanischen Öfen mit Koks. Später stieg er auf Öl um. Neuerdings bediente er sich der Kernenergie. Der Hölle stand er vor, die sich tief im Inneren der Erde befand und versuchte, so gut es ging, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Jahrtausende bekam er immer mehr zu tun, denn die Zahl der Verdammten stieg unaufhörlich. Nach jedem Krieg musste er wieder Hilfsteufel, die auf Abruf bereit standen, anfordern, damit die anfallende Arbeit bewältigt werden konnte. Wenn es einmal zu heiß wurde, aktivierte er einen Vulkan und ließ den überschüssigen Dampf entweichen. Außergewöhnlich gute Kunden waren in letzter Zeit die vermeintlichen Friedensstifter jener Völkerorganisation, die in New York ihren Hauptsitz hatte. Sie stellten das größte Kontingent der Verdammten, denn sie zogen die bewaffneten Auseinandersetzungen unnötig in die Länge, weil ihnen die Darwin'sche Lehre scheinbar unbekannt war. Ab und zu hatten Luzifer und seine Mannen so viel zu tun, dass sie sich wünschten, im Himmel geblieben zu sein, denn dann hätten sie ein ruhigeres und beschaulicheres Dasein führen können. Seit längerem schon trug Luzifer sich mit dem revolutionären Gedanken, das ganze höllische System zu reorganisieren und die gesamte Unterwelt, einschließlich des furchterregenden, aber treuen Wachhundes Cerberus in die Unendlichkeit des Weltalls umzusiedeln. Das arbeitsintensive Heizen wäre dann auch nicht mehr vonnöten, da es Sonnenenergie im Überfluss gäbe. Mit den Boten des Allgütigen würde es zu keinem Konflikt kommen, da diese völlig andere Aufgaben als der Diabolus hatten. Manchmal kam es vor, dass die himmlischen Engel mehr als 1000 Jahre frohlockend umherschwebten, bevor sie sich wieder eines Schützlings annahmen. Im Gegensatz zu Luzifer waren diese glücklichen Boten des Allmächtigen keinem allzu hohen Arbeitsdruck ausgesetzt. Der Engel, um den es sich hier handelte, hatte als letzten Schützling den etwas ungestümen Albrecht. Dieser war am 328. Tag, an einem Samstag, Anno Domini 1414, im sächsisch-anhaltinischen Tangermünde geboren worden. Mit ihm hatte der Engel große Schwierigkeiten gehabt, denn Albrecht war sehr eigensinnig. Aber der Engel war ihm wohlgesonnen, legte Fürsprache für ihn ein und beschützte ihn mehr als 70 Jahre. Am 70. Tag, auch wieder an einem Samstag, Anno Domini 1486, begleitete er ihn, von Frankfurt am Main, zum Herrn. Während seines langen Lebens hatte Albrecht oft blutige Kriege geführt und mit Hilfe seines Engels 19 gesunde Kinder gezeugt. Er liebte das Essen und Trinken sehr. Der Engel hatte ihn gut geleitet und kehrte wieder, nach so vielen Jahren, in das alte Europa zurück. In den 464 Jahren hatte sich nichts Wesentliches verändert. Die menschliche Natur war gleich geblieben. Aus der Sicht des Engels, mit seiner unendlich langen Erfahrung und dem kompletten Überblick, war also alles beim Alten geblieben. Beladen mit ihren Ängsten und erfüllt von ihren Sehnsüchten, zogen die Menschen weiter durch dieses Jammertal, das sie Erde nannten. Unentwegt hofften sie, wie schon so viele Generationen vor ihnen, dass es einmal besser werden würde. Den Engel führte die Reise erneut nach Deutschland. Auch diesmal sollte sein zukünftiger Schützling ein Knabe sein. Bei einer Bauernfamilie ließ er sich am 70. Tage, wiederum an einem Samstag, Anno Domini 1950, nieder. Ein kalter Tag war es mit leichtem Schneegestöber. Zwei Kinder gebar die Bäuerin kurz vor Mitternacht, Sebastian und dessen Zwillingsbruder, der als erster das Licht der Welt erblicken sollte, auf das er dem Jüngeren den Weg bahne. Des kleinen und schwächlicheren Sebastians nahm sich der Engel an. Ab jetzt sollte er dessen Leben beobachten, führen und begleiten. Von alledem wusste Sebastian nichts. Außer dem Zwillingsbruder, seinem alter Ego während der Fötalphase und in der frühen Kindheit, hatte er noch drei ältere Brüder. Katholisch getauft wurden die Zwillinge bereits nach 61 Stunden in der Reihenfolge ihrer Geburt, damit der Schwächere dem Vorbild des Stärkeren folgen könne. Einige Wochen später schon übernahm die Großmutter die Erziehung des Jüngeren der beiden. Sie wohnte auch auf dem Bauernhof und war die Mutter von Sebastians Vater. Zwischen ihnen gab es nur einen stark reduzierten Kontakt und daher auch keine Streitigkeiten. Sebastians Mutter hatte auf den Hof eingeheiratet und deswegen keinen großen Einfluss. Diesem uralten, ungeschriebenen Gesetz, das da lautete, ora et labora, bete und arbeite, aber sei vor allem dem Manne und der Schwiegermutter untertan, hatte auch sie sich in Demut zu beugen. Die einzige Möglichkeit, die sich ihr in dieser ausweglosen Situation darbot, ergriff sie und zog sich in die Passivität zurück. Dies sah der Engel und ließ es so. 10 Jahre sollte es währen. Noch viele Tanten und Onkel hatte Sebastian, die ihn aber nicht sonderlich interessierten. Die wichtigste Bezugsperson für ihn war die Großmutter. Schon 70 war sie zur Zeit seiner Geburt. Außerdem hatte sie rotes Haar und war korpulent. Alle Zähne waren ihr schon ausgefallen. Aus diesem Grunde besaß sie ein Gebiss, das sie aber nur äußerst selten trug, da es nicht richtig passte. Meistens lag es im Schrank. Dort wurde es in einem Glas aufgehoben und nur zu besonderen Anlässen hervorgeholt. Wenn die Großmutter es dann vorsichtig in den Mund hineinschob, dauerte es immer ein Weilchen, bis es an die richtige Stelle gekommen war. Mitunter tat sie sich sehr schwer damit, da ihr die notwendige Routine offensichtlich fehlte. Der Versuch dann den Mund zu schließen gelang ihr sogar mit einiger Mühe noch. Zusammenkneifen aber konnte sie die Lippen nicht mehr, selbst wenn sie sich dabei kräftig angestrengt hätte. Dafür waren die Zähne zu groß. Die untere Partie ihres Gesichtes, deren Konturen sich durch das Gebiss leicht veränderten, empfand Sebastian immer als etwas Lustiges, da alles so auffallend nach vorne gewölbt aussah. Manchmal musste die Großmutter selbst darüber lachen, wenn sie sich im Spiegel betrachtete und mit leichtem Entsetzen feststellte, dass ihre Lippen kaum die falschen Zähne verbergen konnten. Außer ästhetischen gab es auch noch praktische Gründe, das Gebiss so wenig wie möglich zu tragen. Ihre Artikulation wurde undeutlicher und manchmal fing sie an zu lispeln. Mitunter war es für Sebastian dann schwer, sie zu verstehen. Aufgrund dieser unerwünschten Begleiterscheinungen kam es dazu, dass sie die künstlichen Zähne immer seltener benutzte, obwohl sie diesen ungeliebten Zahnersatz doch noch jedes Mal in ihre Handtasche steckte, wenn sie in die Stadt ging. Viele Freundinnen hatte die Großmutter und war daher oft unterwegs, zu Fuß meistens. Zuweilen benutzte sie auch die Straßenbahn. Die Schimpferei war ihre liebste Beschäftigung. Ein gewilliges Opfer war Sebastians Mutter, denn die konnte sich nicht wehren. Das Gezeter über die ungeliebte Schwiegertochter fand nicht direkt statt, sondern lief über Sebastian und dessen Brüder. Der Engel nahm keinen Anstoß daran, denn er wusste, dass es schon seit ewigen Zeiten so war und auch weiterhin so bleiben würde. Während ihrer Kindheit genossen Sebastian und sein Zwillingsbruder große Freiheiten bei der Großmutter. Im Heu und im Stroh, auf den Wiesen und am Bach, der in unmittelbarer Nähe des Hofes vorbeifloss, spielten sie tagsüber. Die schwarz-weiß gefleckten Kühe sahen sie. Wie diese, täglich zweimal, mit der Hand gemolken wurden, konnten sie miterleben, so oft sie nur wollten. Es wurden Kälber, Katzen und Fohlen geboren. Nach dem sonntäglichen Kirchgang und dem sich daran anschließenden Frühschuppen, brachte der Vater den Zwillingen immer eine Tafel Milchschokolade mit. Er redete nicht viel. Oft schimpfte er gerade so wie die Großmutter. Als Sebastian 3 Jahre alt war, fasste der Engel den Beschluss, ihn langsam und sanft an die Sexualität heranzuführen. Aus seiner langjährigen Erfahrung wusste er, dass dies nicht früh genug geschehen könne, damit eine völlige Integration von Geist und Körper gewährleistet sei. Im Laufe von 2 Jahren hatte er 3 außergewöhnliche Ereignisse geplant, damit Sebastian ja nicht erschrecke und womöglich ein immerwährendes Trauma davon trage. Bei dem kriegerisch-aggressiven Albrecht, vor 536 Jahren, war dem Boten Gottes ein kleines Missgeschick unterlaufen. Er hatte ihn, in diesem zarten Alter, einer nymphoman-pädophil veranlagten Magd anvertraut, die sich schwer an ihm vergangen hatte. Diesmal sollte dieses Ungeschick vermieden werden. 3 männliche Kandidaten hatte sich der Engel für alle 3 Vorfälle ausgesucht. Der erste Auserwählte war ein Nachbarsjunge von 5 Jahren. Seit einiger Zeit schon kam dieses risikofreudige Bübchen zum Hof von Sebastians Eltern. Dort spielte es mit Sebastian und dessen Zwillingsbruder, meist in der frischen Luft auf den Wiesen. An einem Frühsommertag, dort draußen, zog es, während sie zu dritt froh und unbekümmert herumtobten, plötzlich seine Hose herunter, hockte sich hin und verrichtete seine Notdurft. Während es in dieser Hockstellung dort saß, bat es Sebastian und seinen Zwillingsbruder, ihm Büschel frischen Grases zu pflücken, damit es sich den Hintern abwischen könne. In diesem Moment kam ein merkwürdiges Gefühl über Sebastian, das er noch nicht kannte. Er fühlte eine innere Aufwühlung, eine ihm noch unbekannte Spannung und eine, in dieser Stärke, erstmals erlebte Sensation. Mit all seiner Kraft rupfte er das duftende Gras und brachte es dem Hockelnden. Dieses herrliche Erschlein schaute er sich an, bewunderte und roch die Exkremente. Er war verblüfft über seine eigene Erregung. Der spontane Bengel wischte sich den kleinen Hintern säuberlich ab, stand auf, zog die Lederhose herauf und die 3 Kerlchen spielten ausgelassen weiter. Der Engel war zufrieden, denn dieses erste behutsame Heranführen seines Schützlings an die Sexualität war ihm glänzend gelungen. Fast ein Jahr später fand das zweite Ereignis statt. Einen 17-Jährigen hatte der Engel diesmal auserkoren. An einem schwülen Tag im Spätsommer geschah es. Sebastians Vetter, ein schlanker Jüngling von 17 Jahren, war auf dem Hof zu Besuch. Im 4. Lebensjahr war Sebastian. Gegen Abend brach ein furchtbares Gewitter los. Dermaßen heftig war der begleitende Wolkenbruch, dass der kleine Bach, der am Hof vorbeifloss, in kürzester Zeit zu einem reißenden Strom anschwoll und über die Ufer trat. Die gesamte Familie musste hinaus und retten, was zu retten war. Bis fast zum Haus stiegen die wilden Wassermassen. Sebastian, sein Zwillingsbruder und die Großmutter hielten sich in der großen Wohnküche auf. Sie musste Sebastian trösten. Langsam zog das Unwetter vorbei, das Wasser sank und die älteren Brüder und der 17-jährige Vetter kamen, völlig durchnässt, wieder ins Haus. Draußen war alles in Sicherheit. Mittlerweile waren die Lampen an. Vor dem alten Küchenschrank stand der Vetter und fing an, seine nassen Kleider auszuziehen. Sehr schnell ging der Vorgang des sich Entkleidens. Sebastian empfand das gleiche wie ein Jahr zuvor, draußen auf der Wiese. Ganz nackt stand der Vetter am dunklen Schrank, im Schein der Lampe. Trockene Kleider wurden ihm gebracht. Während des Anziehens drehte er sich einmal um und Sebastian sah diesen prachtvollen, wohlgeformten Arsch. Die leichte Behaarung der Arschbacken sah er im Lichterschein. Fasziniert war Sebastian. Diese wunderbare Spannung spürte er wieder und hoffte, es würde länger gedauert haben, aber der Engel ließ es nicht zu. Nun, da er angekleidet war, setzte sich der Cousin zur Großmutter an den Tisch. Lebhaft diskutierte man über die zerstörerische Kraft der Naturgewalten und die verheerenden Auswirkungen, die sie haben könnten. Schließlich wurde die Unterhaltung dadurch beendet, dass sich der Großmutter ein tiefer Seufzer entrang, wobei sie die Augen gen Himmel erhob. Des Öfteren habe sie solche Überflutungen erlebt, sagte sie, indem etwas Wehmut in ihren Worten mitschwang. Dann fuhr sie mit beschwörenden Gesten fort, dass es ebenso sei. Den Lauf der Dinge könne niemand aufhalten. Ganz besonders gelte dies für das Wasser. Es hole sich dasjenige, was es brauche, um anschließend wieder monatelang in friedlicher Ruhe dahin zu strömen. Mit fester Stimme fügte sie diesen Betrachtungen noch hinzu, dass es bittere Notwendigkeit sei, den Menschen zeitweilig kleinere und größere Katastrophen vor Augen zu führen, damit diese ihre eigene Hilflosigkeit den Naturkräften gegenüber richtig einzuschätzen lernten. Letztendlich führe dieser Lernprozess zu der Einsicht, dass nicht alles beherrschbar sei. Dies behüte die Menschen davor, Opfer ihrer eigenen Überheblichkeit zu werden. Alle ihre Enkel nickten zustimmend und ließen die Worte der Großmutter auf sich einwirken. Obwohl Sebastian noch nicht vollständig begreifen konnte, was sie sagte, hörte er doch am Ton ihrer Stimme, dass es sich um etwas Wichtiges gehandelt haben musste. Auch die Blicke der anderen ließen ihn erahnen, dass die Großmutter Wichtiges mitgeteilt hatte. Der dritte Vorfall ereignete sich 10 Monate später. 5 war Sebastian jetzt. Diesmal hatte der Engel sich seinen ältesten Bruder ausgesucht. Bereits 16 war dieser und dazu vorbestimmt, den Hof einmal zu übernehmen. So ein richtiger Naturbursche war er, schlank, stark und blond. Er hatte die Schule, die ihn nie sonderlich interessierte, schon mit 14 Jahren verlassen, um sich ganz und gar der Landwirtschaft zu widmen. Nur wenige Freunde besaß er, weil er nichts anderes als Arbeiten im Kopfe hatte. Er liebte den Bauernhof über alles und fand in ihm sein ganzes Glück. Lediglich ein Hobby hatte er und das waren seine Brieftauben. Sein ganzer Stolz waren sie. Er verbrachte seine gesamte Freizeit voller Hingabe im Taubenschlag. Darüber hinaus hatte er noch eine sehr merkwürdige Angewohnheit. Er benutzte nämlich nie ein Klosett. Wenn er einmal austreten musste, machte er das im Freien auf den Wiesen oder in den Ställen. In der Nähe des Hofes gab es ein Stück Brachland mit vielen Bäumen, Sträuchern und wucherndem Unkraut. Dort hielt Sebastian sich oft auf, wenn er alleine sein wollte. An einem warmen Sommertag, als er wieder einmal nachmittags dort verweilte, um dem Stress seines Zwillingsbruders zu entfliehen, hörte er mit einem Male ein Rascheln im Gebüsch. Seinen ältesten Bruder erblickte er und ahnte instinktiv, dass etwas außergewöhnlich Spannendes geschehen würde. Er war sich auch ganz sicher, dass der Bruder ihn nicht bemerkt hatte. Dieser kam näher, drehte sich um, zog seine Hose herunter und begab sich in die Hocke. Dem kleinen Sebastian wurde blitzartig klar, was sich in unmittelbarer Nähe vor ihm abspielen würde. Er war jetzt auch in der Hockstellung und nur durch einige Blätter vor dem Entdecktwerden geschützt. Der blanke Arsch des Bruders befand sich in gespreizter Stellung fast in Reichweite vor ihm. Er betrachtete diese wunderbaren, wohl proportionierten, weißen, unbehaarten Arschbacken und das Loch, das sich jetzt langsam öffnete. Etwas unglaublich Sensationelles vollzog sich vor seinen Augen. Dass es der Bruder war, hatte er schon längst vergessen und sah nur noch dieses sich öffnende Loch, inmitten dieser weißen Wölbungen. Langsam glitt, unhörbar, dieses wurstförmige, wie eine Schlange, hinaus auf das Gras. Vor lauter Erregung konnte Sebastian kaum noch den Atem regulieren. Das erste Mal war es, dass er diesen spektakulären Vorgang, in allen Einzelheiten, aus einem sicheren Versteck, über eine verhältnismäßig lange Zeit, voller Hingabe und Herzklopfen, beobachten konnte. Er war Augenzeuge eines unvorstellbar überwältigenden Ereignisses. Jetzt kam der Höhepunkt. Das Loch schloss sich und die kräftigen Schließmuskeln machten noch einige leicht ausstülpende Zuckungen. Dieses Wunder der Natur war für Sebastian fast paradiesisch. Der Bruder stand auf, den Hintern wischte er sich nicht mehr ab, zog seine Hose wieder herauf und schritt, ohne sich noch einmal umzudrehen, von dannen. Wie gelähmt blieb Sebastian noch einige Zeit hinter den ihn schützenden Sträuchern sitzen, bevor er zur Großmutter ins Haus zurückging. Mit niemandem sprach er über das Vorgefallene. Sein Geheimnis war es und zu kostbar, als dass es mit einem anderen geteilt werden könnte. Sebastian war sich sicher, dass es mit der aufregenden Nacktheit dieser 3 Ereignisse etwas Besonderes auf sich hatte. Er spürte, dass es ganz anders als bei seiner Großmutter war. Schließlich sah er sie täglich im Eva-Kostüm. Sie hatte nämlich die Gewohnheit, völlig unbekleidet zu schlafen. Darüber hinaus durften Sebastian und sein Zwillingsbruder immer nackt neben ihr die Nacht verbringen. Dann erzählte sie vor dem Einschlafen immer ein Märchen. Manchmal waren es die klassischen von den Gebrüdern Grimm. Die Geschichte von Schneewittchen und dem gläsernen Sarg, in dem es jahrelang scheintot ruhte, mochte Sebastian ganz besonders. Er konnte erst dann wieder erleichtert aufatmen, wenn er hörte, dass der Sarg durch unglückliche Umstände fast zu Boden gestürzt wäre. Durch diese unbeabsichtigte Erschütterung löste sich die giftige Apfelgrütze in seinem Hals und Schneewittchen spuckte sie aus, denn sie hatte ihm die Luftröhre verschlossen. Dass das bösartige, grausame Weib, das dem unschuldigen Mädchen dieses unermessliche Leid zugefügt hatte, schließlich auf rotglühenden, eisernen Pantoffeln tanzen musste, bis es tot umfiel, stimmte Sebastian wieder zufrieden. Die Großmutter sprach auch von Frau Holle, die für die Schneeflocken zuständig wäre. Vom armen Aschenputtel, das von der bösen Stiefmutter so furchtbar schikaniert worden war, berichtete sie. Innerlich freute Sebastian sich immer wieder, dass das leidgeprüfte Mädchen dennoch, in goldenen Gewändern gekleidet, zum königlichen Ball gehen konnte. Jedes Mal sehr beruhigend wirkte das Hirtenbüblein auf Sebastian, da es alle Fragen, die der König ihm stellte, so klug beantworten konnte. Dieses weise Knäblein wusste sogar, wie viele Sekunden die Ewigkeit hatte. Auch Hänsel und Gretel begeisterten Sebastian. Fast wären diese unschuldigen Kinder verspeist worden, hätte Gretel nicht die mutige Tat begangen und die böse Hexe in den glühend heißen Backofen geschubst. Ab und zu gab die Großmutter aber auch selbstgemachte Märchen zum Besten, in denen immer das ferne Afrika der Schauplatz war. Sie erzählte von undurchdringlichen Urwäldern, von wilden Löwen, riesigen Elefanten und furchterregenden Menschenfressern. Sebastian liebte sowohl die alten als auch die neuen Märchen sehr. Jeden Abend wieder war er voller Erwartung der Abenteuer, die die Großmutter so inbrünstig erzählen konnte. Wenn ein solches Märchen dann zu Ende war, verfiel sie in ein merkwürdig geheimnisvolles Gemurmel. Es war die Litanei all dieser Gebete, die sie für die Verstorbenen sprechen musste, denen sie diese zu deren Lebzeiten versprochen hatte. Manchmal geschah es, dass Sebastian noch den Anfang des Schnarchens der Großmutter hörte, das mitunter eine große Lautstärke erreichen konnte, aber das störte ihn nicht. Nur dass sie nicht ersticke, hoffte er. Ohne Sorgen waren für ihn die Abende und Nächte im behaglichen Bett der Großmutter. Auf das Schlafengehen freute er sich jedes Mal wieder. Zum nahegelegenen Waldfriedhof ging die Großmutter ab und zu mit ihm. Dort besuchten sie das Grab des Großvaters, den Sebastian aber nie gekannt hatte. Ein ruhiger Ort mit alten Bäumen war es. Das Grab pflegte die Großmutter selbst, obwohl sie ihren Mann, im Grunde ihres Herzens, verfluchte. Das, was sie gelegentlich von ihm erzählte, war ausschließlich negativ. Wie eine Sklavin habe er sie mitunter behandelt, sagte sie. Zur Religion hatte die Großmutter ein äußerst ambivalentes Verhältnis. Obgleich sie katholisch war, nahm sie nicht am sonntäglichen Gottesdienst teil. Sie hasste den gesamten Klerus. Auch zur Beichte ging sie nie, da sie der Meinung war, dass man sich einem wildfremden Mann, auch wenn dieser ein Priester sei, nicht anvertrauen könne. Obwohl Sebastian noch nichts von Religion wusste, verstand er doch die Worte der Großmutter. Sein zweitältester Bruder, der mittlerweile schon eine Lehre als Feinmechaniker bei der Technischen Hochschule angefangen hatte, brachte ihm manchmal herrliche Nusseckchen mit, die er so liebte. An Wochentagen freute er sich immer schon auf diesen Bruder und die Köstlichkeiten, die er am Spätnachmittag vielleicht mitbringen würde. Einmal wöchentlich bekamen die Zwillinge auch einen Groschen. Dann begaben sie sich nachmittags zum Kolonialwarengeschäft und kauften sich eine Wundertüte. Der Inhalt war immer eine große Überraschung für sie. Die ganze Woche freute man sich auf dieses Vergnügen für 10 Pfennig das Stück. Zuweilen durfte Sebastian auch mit seinem Zwillingsbruder zu einer Nachbarin, die aber keine Bäuerin war. Sie hieß Frau Kreusch und war seit Jahren schon Witwe. Wenn ihr Mann zur Sprache kam, pflegte sie zu sagen, dass er auf dem Feld der Ehre sein Leben für Volk und Vaterland dahingegeben habe. Mit ihrer erwachsenen Tochter lebte sie in einem geräumigen Einfamilienhaus, nur wenige Minuten vom Hof der Eltern von Sebastian entfernt. Einen braun-grau-weiß gefleckten Drahthaar-Fox-Terrier, dessen Schwanz nur aus einem unansehnlichen Strümmel bestand, nannte sie ihr eigen. Er war ihr ganzer Stolz. Sein Name war Duxi. Mitunter wurde er wie ein verwöhntes Kind verhätschelt. Die liebenswürdige Frau Keusch hatte den kleinen Sebastian und dessen Brüderlein in ihr Herz geschlossen. Obwohl sie die beiden immerfort verwechselte, störte das die Zwillinge nur bedingt, da sie es immer gut mit ihnen meinte. Diese kleine Unzulänglichkeit konnten sie ihr, wegen ihres fortgeschrittenen Alters, verzeihen. Wenn diese Duxi-Besitzerin einmal traurig war, setzte sie sich an ihren Flügel und spielte voller Melancholie den Zwillingen die wehmütigsten Melodien vor. Die beiden Brüder und Duxi, der schon seit Jahren daran gewöhnt war, lauschten aufmerksam der Musik. Die Tochter von Frau Keusch war meistens außer Haus und konnte daher das Klavierspiel ihrer Mutter und das andächtige Zuhören des Foxterriers Duxi, Sebastians und seines Zwillingsbruders nicht stören. Für diese beiden Knäblein und das Hündchen nur spielte sie ihre Sehnsuchtsmelodie aus einer längst vergangenen Zeit. Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers. Beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ein Roman in 14 Folgen. Erste Folge, Analphase.